Herzlich willkommen zu dieser neuen Begründet-Glauben-Podcast-Folge. Heute wollen wir mal ins Kino gehen. Und zwar zum Blockbuster Odysseus von Christopher Nolan. Mit mir hier im Studio ist Volker Roggenkamp. Volker Roggenkamp hat Theologie studiert, er war Pfarrer in Münster, in der Matthäusgemeinde zum Beispiel, und ist jetzt seit einigen Jahren Generalsekretär der SMD und dabei auch immer wieder im In- und Ausland unterwegs zu Vorträgen an Hochschulen, an Universitäten, aber auch in Gemeinden und so weiter. Herzlich willkommen, Volker.
Vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, dass ich hier sein kann.
Ich habe gleich eine fiese Frage an dich. Wenn du die Auswahl hast zwischen Gottesdienst und Kino, wo gehst du hin?
Ja, diese Auswahl muss ich natürlich in der Form irgendwie ablehnen. Also in welchen Umständen müsste man das wirklich auswählen? Ich gehe gerne in beides. Samstagabend Kino, Sonntagmorgen Gottesdienst ist eine gute Kombination.
Okay, und was fasziniert dich so an Kinofilmen, dass die fast einem Gottesdienst gleichkommen sozusagen?
Zugegeben, oft sind sie besser produziert als die Gottesdienste, muss man eingestehen, haben auch einen anderen Etat. Was mich hauptsächlich fasziniert, sind ja Geschichten von Menschen. Mit allem, was Menschen erleben, an Gelingen, an Scheitern, an Freude, an Weinen, an allem, was da so drin steckt. Und das fasziniert mich. Und die großen Kinofilme, so wie die Odyssee, erzählen eben große Geschichten. Und dahinter ist natürlich auch immer, ausgesprochen oder nicht ausgesprochen, sind da weltanschauliche Aspekte drin, Voraussetzungen drin, Überzeugungen drin, die dann manchmal in Geschichten gegossen werden. Und das, ja, finde ich eigentlich einfach insgesamt sehr faszinierend.
Geht mir tatsächlich ganz ähnlich. Also wir müssen unbedingt auch mal zusammen ins Kino gehen. Haben wir bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht geschafft hier. Ja, um uns ein bisschen in Stimmung zu bringen, habe ich mir gedacht, ich habe ja früher Altgriechisch in der Schule gehabt und da mussten wir tatsächlich den Anfang der Odyssee auswendig lernen. Und ich möchte jetzt einfach mal versuchen, so die ersten Verse nochmal zu rezitieren. Also hier, ich habe im Hintergrund schon das trojanische Pferd. Und jetzt wollen wir mal hören, wie die Muse ermutigt wird, uns zu erzählen von dem listenreichen Mann, der viel umhergeschlagen wurde, nachdem er die heilige Stadt Troja zerstört hatte. Ich versuch's mal. Andramoi enepe musa polytropon hos malapolla. Planchte epei troies hieron ptolietrone perse. Pollon dandropon idenastea kainon egno. Polladogen ponto, paten algea hon katatymon. Arnymenos hente psychen kainoston hetairon. Auton gas feteresen atastaliesen olonto. Das war so der Anfang der Odyssee auf Altgriechisch. Hat man jetzt natürlich nicht verstanden, aber ja, es ist ein Heldenepos, ein großes Epos, das ja schon 3000 Jahre fast alt ist und schon an vielen Lagerfeuern erzählt worden ist. Und jetzt die Frage an dich, Volker. Wie ist dieses alte Epos jetzt auf die Leinwand gebracht worden von Christopher Nolan? Was ist dir da so aufgefallen?
Ja, also ich finde es sehr spannend. Es ist natürlich eine Neuinterpretation, geht ja auch gar nicht anders. Und Nolan hat also was ich faszinierend finde, ist jetzt ehrlich gesagt sind nicht so sehr die historischen Details. Da wurde ja auch diskutiert, die Helme, also meinetwegen der von Agamemnon sieht tatsächlich eher so aus, als wäre er von Batman inspiriert, als von einem bronzezeitlichen irgendwie Original.
Immerhin nicht der Umhang.
Genau. Aber mei, ich meine, das ist, manche sagen, dass schon Homer auch nicht ganz historisch ganz auf der Höhe war. Er schreibt ja auch Jahrhunderte nach den Ereignissen, soweit sie überhaupt stattgefunden haben. Insofern, das finde ich nicht so spannend. Aber Nolan ist ja einer der ganz großen Erzähler unserer Zeit. Und wenn er es interpretiert, ist es eine Aussage, immer, auch über unsere Kultur, was er sich gedacht hat, warum er was wie umgesetzt hat. Und gerade die Stellen, die er ändert, finde ich spannend. Und ich glaube, da steckt viel drin über unsere Kultur, über seine Überzeugungen. Genau, und nebenbei ist es auch ein sehr spannendes Phänomen, wie der Film diskutiert wird. Er wird extrem unterschiedlich diskutiert, wie wahrscheinlich jeder große Film. Viele mögen ihn, manche mögen ihn nicht, aber auch sozusagen weltanschaulich gibt es eine Debatte von völligen Verrissen. Elon Musk zum Beispiel behauptet, Nolan wäre ein anti-weißer Rassist. Und hätte auf das Grab von Homer ich sag mal, Wasser gelassen. Im Original ist es
Man kann sich
etwas,
vorstellen, was da im Englischen gesagt worden ist,
genau, etwas
aber.
gröber. Manche
Uiuiui.
sagen dann, das ist das ein Angriff auf die westliche Zivilisation. Andere umgekehrt sagen, der Film ist erstaunlich konservativ. Also ich habe einen Kommentator gefunden, einen Experten für Philosophie, der sagt, das ist der konservativste Film seit Jahren und wirft ihm das vor, dass er nämlich als trojanisches Pferd sozusagen mit einer attraktiven äußeren Schale christliche Vorstellungen dem Publikum irgendwie reintricksen. Und er findet das furchtbar. Also ganz unterschiedliche Einschätzungen. Das ist wahrscheinlich auch bei allen großen Werken so, dass der Interpretationsspielraum groß ist.
Da war doch auch der Tom Holland, also nicht der mitspielt, der Schauspieler, sondern der große Historiker, Dominion, The Making of the Western Mind, der hat sich da auch sehr positiv über den Film, glaube ich, geäußert, nachdem er ihn zweimal gesehen hat.
Ja, genau, der gehört zu den Fans. Man könnte, vielleicht macht man das in 10 Jahren, gibt es vielleicht mal eine kulturwissenschaftliche Dissertation zur Rezeption des Films und warum, wer aus welchem Lager ihn wie gut oder schlecht findet. Es zeigt, es ist ein großes Panorama. Und ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, was auf jeden Fall fair ist, es ist natürlich logischerweise Sicht eines 21. Jahrhunderts. Und Nolan hat jetzt verschiedene Herausforderungen. Es ist eine Geschichte, wo überall die Götter rumspringen. Also das kriegt man ja nun wirklich nicht raus. Die sind absolut zentral. Direkt die Anfangsszene, die du zitiert hast, geht ja dann auch danach weiter mit dem Ruf. An den Göttern wird dann über Odysseus gesprochen. Da werden eigentlich auch schon die Entscheidungen getroffen. Und
Da
jetzt
kommt ja
kommt
auch am
No.
Anfang schon der Vorspann, ne? Also dieser eine Vers in einer Welt, die scheinbar voller Magie war oder so ähnlich, glaube ich,
Genau.
ne? In der Einleitung, ja.
Genau. Und dann geht es da los mit der Aktivität der Götter, bevor dann überhaupt irgendwas auf der Erde sozusagen erzählt wird, wobei die Götter ja auch auf der Erde rumlaufen. So, und jetzt hat Nolan die Herausforderung, wie erzähle ich das fürs 21. Jahrhundert? Einfach so abbilden und dann, wenn jemand als Gott da rumläuft, kriegt er irgendwie eine Markierung auf dem Kopf oder sowas. Es ist albern, ist schwierig. Und er hat natürlich auch eine andere religiöse Überzeugung. Und das ist schon, finde ich, spannend. Ich würde insgesamt sagen, es geht parallel in zwei Richtungen. Die erste ist, die Götter werden tatsächlich natürlich verkleinert. Also sie spielen in Nolans Interpretation eine viel geringere Rolle als im Original. Also nur als Beispiel, gerade Athene ist, würde ich fast sagen, im Original die zweite Hauptperson. Vielleicht sogar, also gleichrangig auch mit Odysseus da.
Sie hat
Nur
die
ein
große
Beispiel.
Schutzgöttin von Odysseus, ne? Die ihn schützt gegen Poseidon und den Zorn der anderen Götter und so, ne?
Ständig. Mal hüllt sie ihn in Nebel, wenn er nicht gesehen sein soll. Mal hüllt sie ihn in Glanz, wenn er besonders beeindruckend aussehen soll. Sie fädelt alles ein. Nur ein Beispiel, als er bei Kalypso ist, wird es ja bei Nolan als fast so eine Art Therapie dargestellt. Er hält sich da lange auf, kriegt einerseits Gespräche, andererseits diese Psychopharmaka, sage ich jetzt mal, da diese Lotusblätter. So lange, bis er endlich soweit ist, sich der Geschichte und seiner Erinnerung zu stellen. Als er dann soweit ist, das ist eben ein sehr modernes Bild von wie man Menschen umgeht, von Therapie, von Gesprächen, von Zuhören und Zeit, die Heilung braucht. Und als er das Stadium erreicht hat, da darf er dann gehen. Da lässt Kalypso ihn ziehen. Das ist bei Homer völlig anders. Sie ist auch eine Göttin, was auch da bei Nolan nicht genannt wird. Sie lässt ihn nicht freiwillig gehen. Sie lässt ihn nur gehen, weil Athene bei Zeus für ihn sozusagen Fürsprache gemacht hat. Und Zeus sagt dann, na gut, jetzt muss sie ihn freilassen. Hermes wird geschickt, der richtet das Kalypso aus und dann lässt sie ihn widerwillig ziehen. Eine ganz andere Geschichte. Aber das finde ich eben spannend. In unserer Kultur ist halt die Sicht nicht, dass die Götter da ständig alles bewirken, sondern es ist eine weitgehend säkulare Kultur. Selbst wir Christen tun es ja manchmal schwer, das in den Alltag zu nehmen. Selbst bei Christen ist es manchmal eher so ein Bekenntniskampf, statt alltäglich mit Gottes Wirken irgendwie zu rechnen. Und das ist eben bei Nolan hier, bildet sich natürlich ab. Die Götter, Athene ist ja, also sie ist zwar prominent besetzt, ne? Zendaya, also Superstar-Besetzung, insofern hat sie Aufmerksamkeit, aber sie führt die Handlung nicht. Sie taucht ab und zu auf, vielleicht sogar mit der Unterstellung, ob es nur er sieht sie, die anderen sieht sie nicht, ist es vielleicht nur Einbildung, ist vielleicht nur Projektion. Und so geht Nolan da mit den Göttern um. In einem Interview hat er auch gesagt, also für die damaligen Menschen waren die Götter selbstverständlich. Die haben natürlich alle sie für wahr gehalten und das ist auch gar keine individuelle Glaubensentscheidung gewesen. Das war in der Kultur selbstverständlich, die konnten gar nicht anders. Aber eben, er sagt, die Götter waren eine Projektion. Nur in den Menschen hat es die gegeben. Da waren sie sozusagen lebendig, aber nur in den Menschen. Und das spürt man auch, dass er kommt nicht drum rum. Poseidons Zorn wird natürlich erwähnt, ist er sehr wichtig für die Geschichte. Aber so richtig auftauchen tun die nicht. Zeus taucht nirgendwo auf. Sie werden sozusagen abgeblendet und ihr Wirken, man könnte sagen, verkleinert oder aber eben so interpretiert, dass es nur in den Naturumständen oder so liegt.
Oder internalisiert an der psychischen Wahrnehmung. So, ich nehme es wahr, als ob. Wobei natürlich es, glaube ich, schon die ein oder andere Lücke gibt. Also zum Beispiel, als Athene dem Odysseus, glaube ich, diesen Mantel gibt, den er dann auch wirklich trägt, wenn ich mich richtig erinnere. Also da fiel mir auf, eigentlich, wenn jetzt Athene nur was rein Innerliches gewesen wäre, hätte er jetzt den Mantel nicht haben dürfen. Aber er hatte dann den Mantel. Also vielleicht versucht Nolan da so ein bisschen zu kitzeln,
Ja, es ist,
ob
genau,
die
es ist
Götter nicht
nicht,
doch da sind.
ja, immer klar, auch die Frage die vielen Unglücke, dann ist das nicht doch Poseidon? Also er sagt ja nicht, es ist jetzt Atheismus, es gibt keine Götter, aber im Vergleich zu Homer verkleinert er sie deutlich. Wobei ich finde das auch gar nicht so unsympathisch. Auch das haben ihm Leute vorgeworfen, von wegen Entzauberung der Welt. Und manche sehen jetzt hier das Abendland wegschwimmen. Nur, vergessen wir nicht, den ersten Christen wurde das Gleiche vorgeworfen. Den wurde Atheismus vorgeworfen, weil vorher war alles voll von Göttern. Jetzt sagen die auf einmal, es gibt nur noch einen, hatten keinen Tempel, kein ordentliches Opfer und so ein bisschen, also da ist er jetzt gar nicht, da kann er auch nicht anders, er kommt aus unserer
Beziehungsweise
Kultur,
das
ist
Opfer
ein.
war schon passé, es ist schon passiert und musste nicht mehr wiederholt werden, ne?
Genau, aber Gott bringt das Opfer und
Genau.
nicht die Menschen oder die Priester. Insofern ist es fast ein bisschen ähnlich, dass Nolan das in seiner Sicht, er ist natürlich in der christlichen Kultur groß geworden, dann ein bisschen annähert, dass diese Art von alle Götter hüpfen herum und nehmen mal Menschengestalt an, dann mal wieder nicht und so, dass er das abdämpft und das nicht zum zentralen Motiv der Geschichte macht.
Ja, also die Götter spielen irgendwie eine Rolle. Er lässt sie nicht ganz raus. Es gab ja auch mal eine Troja-Verfilmung, da haben die Götter ja gar keine Rolle mehr gespielt. Vor 10 Jahren ungefähr wurde der Trojanische Krieg verfilmt. Ich weiß gar nicht mal von wem. Und da ist mir aufgefallen, es wurde wirklich komplett säkularisiert. Nur noch die Menschen. Und die Götter kamen eigentlich nicht mal im Gespräch der Menschen groß vor. Es gab lediglich die Tempel als Kulturstätten oder so. Und das hat Nolan anders gemacht. Und mit einem gewissen Reiz, finde ich, mit einer Spannung, weil es sich nie so ganz sicher, welche Rolle sie spielen. Ob sie nur innerlich vorkommen oder doch auch eine Wirkung haben oder ob sie das gegenseitig bedingt.
Genau, deswegen sind
Aber
vermutlich auch die unterschiedlichen Deutungen sind angelegt im Film. Er wollte das nicht klar ziehen, sondern der Interpretationsspielraum bleibt absichtlich, würde ich vermuten.
genau, aber du hast mir ja auch schon gesagt, es gibt einen Punkt, da scheint auch Nolan letztendlich und genauso unsere säkularisierte Kultur gar nicht ohne Gott auszukommen oder ohne die Götter. Und
Genau,
das
und
finde ich auch
das,
sehr spannend.
ja, das hat mich auch an dem Film sozusagen fasziniert. Also auf den ersten Blick könnte man sagen, säkular oder postmodern, die Wahrheit der Götter ist nur die psychische Wahrheit oder das, was sie vielleicht in mir auslösen oder so oder auch nicht. Da spielt sich eigentlich das religiöse Leben ab, und nicht darüber hinaus. Aber dann gibt es einen anderen Move. Ich würde sogar sagen, der ist in vielen Hollywood-Filmen, aber er ist so gut wie nie explizit und hier wird er ganz explizit gemacht. Nämlich bei der Ethik. Da sagen ja viele unserer Zeitgenossen, Ethik ist was ganz Subjektives. Ethik ist was, was du für dich oder deine Kultur vielleicht an Werten für euch, das findet ihr überzeugend, das ist das, was ihr glaubt. Andere kommen zu anderen Lösungen und das ist auch okay. Es gibt da sozusagen, also da wird auch die Ethik so auf die Ebene des Subjektiven oder des Psychologischen oder des rein Kulturellen oder aus der Erziehung oder so gezogen. Und es gibt ja philosophisch sozusagen die Alternative, man nennt es dann ethischen Realismus, davon auszugehen, na nein, Ethik ist nicht nur was Subjektives, jedenfalls in manchen Sätzen, in manchen Grundlagen, sondern ist sozusagen objektiv gegeben. Und das ist etwas, was man bei Plato hat, bei Aristoteles hat, was man traditionell im Christentum hatte, was man auch noch bei Martin Luther King oder so ganz explizit sagt, ja, dass Unterdrückung von Menschen aufgrund von Hautfarbe ist objektiv ungerecht, deswegen muss es weg. In der heutigen philosophischen Diskussion, wenn ich es richtig wahrnehme, ist es eher eine Minderheitenposition. Gibt es auch säkular vertreten, Markus Gabriel in Deutschland oder sowas, aber es ist eher eine Minderheitenposition. Und hier zieht Nolan das extrem weit und geht ganz hart, sozusagen, spricht er von einer realistischen Ethik in Form von diesem Gesetz des Zeus. Das ist ja eine, taucht ja, ich habe es nicht gezählt, aber gefühlt 40 Mal auf in dem Film. Ganz zentrales Motiv. Das Gesetz des Zeus, und da geht er auch deutlich über Homer hinaus. Also an der Stelle hämmert er diese objektive Ethik viel fester in die Geschichte rein, als das bei Homer der Fall ist. Und hier mischt er auch was. Das fand ich auch interessant, das zu entdecken. Also es gibt bei Homer ein Konzept, das kann man vielleicht am besten mit Gastrecht übersetzen. Xenia. Das ist genau das, was auch im Film zitiert wird. Handel Gäste ordentlich, es könnte ein Gott sein, der dich besucht. Aber schon diese Formulierung steckt so ein bisschen drin. Es geht vor allen Dingen um Strafe und Belohnung. Also wenn dich ein Gott besucht, dann willst du natürlich ihn gut behandeln, weil er könnte dich hinterher belohnen. Und du willst ihn ganz bestimmt nicht schlecht behandeln, sonst ziehst du den Zorn von ihm auf dich. Und während vielleicht ein einfacher Bettler, den kannst du vielleicht schlecht behandeln, das kriegst du nicht zurück. Aber wenn es ein Gott ist, dann kriegst du Ärger. Also mach das anständig.
Und
So.
vielleicht ist ja Bettler ja auch ein Freund von Zeus oder so, ne? Außer
Ja,
bei
ja.
Menschen kann man nie wissen, wie stehen die zu den Göttern, ne?
Stimmt, genau. Also diese Variante gibt es. Deswegen sei vorsichtig, geh mit allen anständig um, damit du da keine Strafen, sondern vielleicht sogar noch Segen oder Nutzen rausziehst. Das ist aber bei Homer ein begrenztes Ding auf das Gastrecht. Und Nolan macht jetzt zwei Dinge. Zum einen mischt er es. Er formuliert es auch ein bisschen anders. Er sagt nämlich nicht nur, es gilt nicht nur für Gäste, sondern er formuliert es dann plötzlich so, wie die goldene Regel formuliert wird bei Jesus, aber die gibt es auch bei anderen ethisch. Behandeln Menschen so, wie du willst, dass sie dich behandeln. Also nicht nur im Kontext von Gastrecht, sondern ganz allgemein. Und Nolan sagt in einem Interview, das ist die Grundlage der Zivilisation. Das ist alles. Dieses Gesetz ist alles, eigentlich alles dran. Also er zieht, er vergrößert das deutlich und mischt hier die beiden Konzepte sozusagen von Jesus' goldene Regel mit diesem Gastrecht des Homer. Und das scheint mir unbewusst zu sein. An einem Interview habe ich gefunden, dass er sagt, naja, 10 Jahre Gastrecht, 10 Jahre kann man nicht so gut, verstehen die Leute nicht, ich muss was nehmen, was sie verstehen. Und dann nehme ich dieses andere Konzept, was aber nicht identisch ist. Und hier ist sozusagen, wird das für den Film aber unglaublich prägend. Denn niemand, nirgendwo in der Odyssee ist auch nur angedeutet, dass mit diesem trojanischen Pferd das Gastrecht gebrochen wäre. Das ist die Heldentat. Das ist ja gerade der kluge Odysseus, der so schlau ist und diese brillanten Ideen hat. Das bringt ihm Ruhm. Und dieses Gastrecht hätte man auch nicht auf den Krieg angewendet. Kriegsrecht gab es, weil soweit ich weiß, gab es sowas wie Kriegsrecht noch gar nicht. Im Krieg gilt, wer der Stärkere ist oder der Schlauere, gewinnt eben. Und genau das hat Odysseus getan, dafür wird er gelobt. Und
Das Recht
hier
des
in
Stärkeren. Da kann ich schnell noch kurz was einfügen dazu. Und zwar habe ich meine Facharbeit damals im Griechisch-Leistungskurs über das Asylrecht im antiken Griechenland gemacht. Und die Grundregel war im Grunde genommen, wenn du deinen eigenen Staat verlässt, bist du vogelfrei. Du kannst immer Syllen erleben, das heißt, du kannst immer beraubt werden, wenn jemand behauptet, er hat Ansprüche gegenüber dir und niemand wird dich in Schutz nehmen. Und nur der religiöse Glaube an die Götter konnte dich davor befreien, oder wenn es spezifische Verträge gab zwischen einzelnen Polis, zwischen diesen griechischen Stadtstaaten. Sonst gab es das gar nicht. Das heißt, das ist tatsächlich nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit, wo wir von Menschenrechten reden und egal, wo du hinreist, du hast eine Würde als Mensch. Das war damals überhaupt nicht der Fall, sondern wenn du dein Land verlassen hast als Händler, du musstest Soldaten mitnehmen, du musstest stark sein oder du musstest als Repräsentant eines starken Staates auftreten. Genau, und von daher ist es total spannend, was du da jetzt sagst. Es ist anachronistisch, was Nolan da eigentlich macht.
Ja, genau. Hier trägt er das moderne Konzept, dass es für alle Menschen gilt, auch im Krieg gilt und so weiter, trägt er jetzt hier ein. Und wie gesagt, nicht nur, die meisten Hollywood-Filme haben das implizit, ne? Warum hast du es getan? It was the right thing to do oder sowas kommt ja ständig vor. Aber er macht das hier ganz explizit und zum zentralen Motiv, dass nämlich Odysseus selber an diesem Gesetz gemessen wird, sich selber daran misst, was es zu der Zeit in der Form gar nicht gab. Und damit zieht er natürlich noch was anderes rein. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch die Beobachter, die sagen, der Film ist halb christianisiert. In der christlichen Vorstellung ist diese Idee auch der Feindesliebe. Da geht es ja nicht in erster Linie direkt um Lohn oder Strafe. Das ist ja nur ein Nebenmotiv. Das Hauptmotiv ist, also weil goldene Regel kommt bei Matthäus und bei Lukas vor. Bei Lukas steht Feindesliebe direkt davor, bei Matthäus etwas abgesetzt, aber bei beiden dann Feindesliebe. Damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid. Also es wird vom Wesen Gottes abgeleitet. Das Wesen Gottes ist Liebe. Und deswegen ist die Realität, die moralische Realität dieser Welt ist, Liebe ist gut, Hass ist böse. Und wer sich Gott annähert, wer ein Gerechter wird, wird Gott ähnlicher. Und der sieht alle Menschen, würdigt alle Menschen und so weiter. Das sind ja die Grundlagen im Christentum. Und die führt Nolan hier, ich vermute eher unbewusst, so ein bisschen tatsächlich durch die Hintertür. Führt er die ein und ändert damit die ganze Sicht der Geschichte. Es ist hier also spannend, finde ich. Man kann diesen ethischen Realismus, jetzt allgemein philosophisch, man kann den auch säkular begründen. Es gibt auch säkulare Vertreter wie Markus Gabriel. Aber ich glaube, einen Schritt kommt man da immer nicht hin. Und der ist bei Nolan auch drin. Er nennt es einmal, es ist der Bruch mit allem, was heilig ist zwischen den Menschen. Also ein sehr weitgehendes Konzept. Und wenn man es jetzt nur säkular herleitet, meinetwegen die Umstände sind so, dass es für die Menschheit besser ist, nach diesen Regeln zu leben. Das kann man ja sagen. Stimmt ja auch. Dann kann ich
Sagt noch Jürgen
begründen,
Habermas. Genau.
ja. Dann kann ich begründen, warum diese Regeln zweckmäßig sind. Dann kann man den Film natürlich auch politisch lesen, ne? Also seh zu, dass deine internationalen Beziehungen endlich wieder nach Regeln handelt und nicht nur nach dem, was einem starken Mann gerade einfällt. Aber das ist zweckmäßig. Aber man kommt nicht weiter hinaus, als zu begründen, dass es zweckmäßig ist, vielleicht den Menschen nutzt. Aber es gibt, wenn man Kategorien wie heilig benutzt oder gut oder böse im tiefsten Sinn, dann heißt das ja nicht nur zweckmäßig, dann ist es mehr, das ist noch eine andere Dimension. Und diese, also zweckmäßig wird ja sein, wenn die Welt, Mensch, wenn die Welt ein bisschen anders gestrickt wäre, würden plötzlich andere Regeln gelten. Wenn wir sagen gut und böse, dann sagen wir, es gilt unabhängig von dem, was du empfindest. Und diese Opfer sind objektiv Opfer. Und es ist ein Verbrechen, es ist schlecht. Und daraus kommt man aus diesem rein säkularen nicht hin. Da braucht man etwas Übernatürliches. Zu Kategorien wie heilig. Das gilt übrigens nicht nur für die Ethik, das gilt auch für Sinn oder Liebe. Also ich kann aus der Evolution begründen, warum mich meine Hormone dazu treiben, mich zu vermehren. Und dann müsste ich meiner Frau sagen, Schatz, ich liebe dich. Aber hey, wir wissen ja, dieser Satz bedeutet eigentlich nichts anderes als meine Hormone feuern halt so in diese Richtung, damit wir zusammenbleiben und es den Kindern besser geht und die DNA vermächtet. Also auch da kommt man nicht wirklich zu einer inhaltlichen Füllung von Liebe oder Gut oder Sinn, sondern nur zu einer Zweckmäßigkeit. Es bleibt dann auf der Ebene eines Werkzeugs. Und sobald ich darüber hinausgehe, brauche ich etwas Übernatürliches. Und ich behaupte, das macht Nolan hier unbewusst, indem er von heilig spricht. Das Heiligwesen, die Heiligkeit zwischen den Menschen, die lässt sich aus reiner Zweckmäßigkeit nicht erklären. Insofern hat er das ja tatsächlich so ein unbewusstes, so ein christliches, also natürlich nicht vollendetes christliches, aber so ein Ding mit drin. Und er sagt ja dann ganz explizit natürlich, begründet diese Moral religiös, Zeus, das Gesetz des Zeus im wahrsten Sinne des Wortes. Vermutlich würde er sagen, das glaube ich so nicht. Ich würde es säkular begründen, aber er würde sagen, die gilt aber ganz unbedingt, die gilt objektiv. Das ist realistische Ethik. Und wie
Genau.
gesagt, da würde ich
Dadurch
gerne
wird
mit
sie
ihm.
verbindlich, sogar für die starke Zauberin Circe, ne? Also in Homers Ilias, Odyssee war es nämlich so, dass Odysseus erst durch ein Kraut geschützt werden musste gegen sie. Das fällt ja in dem Film auch völlig weg, diese Magie, sondern da argumentiert er eigentlich nur mit dem Gesetz des Zeus und das überzeugt sie. Die Gefährten des Odysseus, das ist ein kleiner Spoiler, die wurden in Schweine verwandelt, sie wieder zurück zu verwandeln. Obwohl Odysseus keine Macht gehabt hätte, sie dazu zu zwingen. Sie hätte sie einfach so zu lassen, ne? Aber das Gesetz des Zeus, das ist dann das verbindliche, objektive Gute, wo sie dann merkt, okay, nee, ich muss es machen.
Und meine These wäre, das geht ja eigentlich nur in Nolan definitiv hinaus. Also er sagt, sein Prinzip beim Film machen ist zu sagen, es soll das Publikum soll möglichst nah dran sein. Es soll sich so anfühlen, als wäre es dabei. Deswegen versucht er auch möglichst wenig Computergeschichten zu machen, sondern echtes Schiff, echtes Wasser, echt die Schauspieler frieren und kriegen es ab und sind da mittendrin. Man soll richtig drin sein und eben nicht, die stehen auf dem Podest vor einer grünen Wand und hinterher wird dann computermäßig generiert da was drauf. Macht natürlich teuer, aber das ist jetzt nicht mein Problem. Aber meine These wäre, bei der Ethik ist es genauso. Man kann so eine subjektive Ethik und jeder denkt was für sich, das kann man im philosophischen Seminar bedenken. Das kann auch in der Kneipe und nach einem Hörsaalseminar abstrakt kann man diese Möglichkeit erwägen und die Vorteile vielleicht auch finden. Aber wenn ich wirklich drin bin, die Soldaten, die jetzt die Ukraine verteidigen, ich bin mir ziemlich sicher, da wird niemand sagen, na ja, wir haben ein bisschen anderes kulturelles Konzept, deswegen finden wir das nicht so überzeugend, wenn man ein fremdes Land überfällt, deswegen verteidigen wir hier unser Konzept. Ich bin mir fast sicher, die werden alle sagen, es ist objektiv Unrecht, ein Land zu überfallen und was wir hier tun, ist deswegen gerechtfertigt, wir verteidigen. Oder wenn man betrogen wurde, dann spürt man das, dann ist das Konzept geht, also wenn man wirklich drin ist, merkt man, das ist hier nicht nur was Subjektives, sondern hier gibt es eine Realität. Und ich würde sagen, diese Realität ist nicht nur zweckmäßig, sondern es geht hier wirklich um Dinge wie heilig, um gut, um böse, um echte Gerechtigkeit. Und dann bei den anderen Themen auch um echte Liebe, die auch nicht, die mehr ist, die mehr Plus hat gegenüber den feuernden Synapsen, echten Sinn, was auch, der auch mehr ist als nur irgendwas Zweckmäßiges, was verhindert, dass ich mich umbringe oder so, sondern diese Kategorien sind echt und in dem Moment, wo sie echt sind, ist es viel plausibler, Es ist ein Weltbild, in dem Gott sie geschaffen hat, viel plausibler als eins, wo man dann behaupten muss, sie kommen irgendwo her. Da hat man dann eine große Lücke, muss irgendwas sprechen.
Du hast gerade dieses Thema Gerechtigkeit angesprochen und das folgt ja im Grunde aus dieser Moral, weil es diese objektive Moral gibt von Zeus. Deswegen geht es immer um die Frage, wo kommt eigentlich die Gerechtigkeit her, wenn ungerecht gehandelt wird? Und es passiert ja dauernd. Also der ganze Trojanische Krieg beginnt ja schon damit, dass ungerechterweise die Königin Helena aus Griechenland entführt wird vom Prinzen Paris. Das spielt jetzt in dem Film keine Rolle oder nur nebenbei, weil es eben dadurch zum Trojanischen Krieg kommt. Die Griechen wollen Gerechtigkeit herstellen. Ja, es ist ungerecht, dass die Trojaner einfach die Königin da gestohlen haben, die Frau von Menelaos, und sein Bruder Agamemnon zieht dann mit den Griechen in den Kampf. Und dann wird Troja durch die List erobert. Dadurch wird natürlich auch wieder Unrecht erzeugt, weil viele unschuldige Menschen in Troja dafür sterben müssen, dass der Prinz Paris von Troja hier eine Prinzessin, eine Königin gestohlen hat. Und jetzt muss die ganze Stadt dafür herhalten und wird dem Erdboden gleichgemacht, Kinder, Frauen und so weiter. Und dann zieht Odysseus weiter und es kommt immer wieder zu Szenen, wo Gerechtigkeit gegen Ungerechtigkeit steht. Ob bei dem einäugigen Polyphem, wie behandelt man den jetzt? Am Ende merken sie auf einmal, der kann ja reden. Oh, hätten wir ihn vielleicht dann doch auch überzeugen können, dass er uns einfach rauslässt, im Film zumindest, ne? Oder dann die Kirke, die Genossen des Odysseus in Schweine verwandelt, aber dann doch wieder zum Punkt kommt, sie muss sie zurückverwandeln. Oder
Obwohl
man.
sie ja eigentlich meint, es ist gerecht im Film jedenfalls, weil sie sagt, das ist ja, sie sind ja eigentlich Schweine, also
Genau.
die menschliche Gestalt, die ist die Verkleidung, sagt sie ja dann, ja.
Und da wird schon deutlich, was im ganzen Film immer wieder deutlich wird, immer der Versuch des Menschen, Gerechtigkeit zu schaffen, genauso dann Odysseus, der sich an diesen unverschämten Freiern rächt und sie alle umbringt, auch der merkt, eigentlich habe ich dadurch keine Gerechtigkeit geschaffen, sondern es ist wieder neues Unrecht im Raum. Und deswegen will er ja dann mit Penelope, seiner Frau, die ihm treu geblieben ist in seiner ganzen Abwesenheit, dann nach Westen fahren, was so ein bisschen an den Herrn der Ringe erinnert, ne? Also die große Frage ist, woher kommt Gerechtigkeit? Kann der Mensch Gerechtigkeit herbeiführen, indem er selbst dafür kämpft und Rache übt? Also ich sage es mal, im ukrainischen Krieg ist es natürlich völlig gerechtfertigt, dass, wenn mein Land angegriffen wird, ich auch in den Kampf ziehe. Aber ja, natürlich werde ich dadurch auch wieder Situationen erschaffen, wo Ungerechtigkeit entsteht, dadurch, dass ich versuche, für Gerechtigkeit zu kämpfen. Ist das nicht ein Dilemma des Menschen, in dem wir immer drinstecken? Woher kommt eigentlich Gerechtigkeit?
Das glaube ich schon. Also sowohl sie herzuleiten als auch sie zu leben, beides ist ein Dilemma oder beides ist hochkomplex. Und da finde ich eigentlich auch, muss ich gestehen, finde ich das Ende des Films nicht ganz überzeugend. Also falls jemand noch sehen will, kann er jetzt abschalten. Aber am Ende geht Odysseus eigentlich in die Verbannung, weil er so schuldig ist, gibt er seine Krone ab, übergibt sie seinem Sohn. Und das finde ich im Rahmen der Geschichte noch schlüssig, so eine Art Sühnehandlung, jetzt im heidnischen Sinn. Aber die Bilder sind viel zu schön. Also als sie am Ende wegfahren, hat man das Gefühl, dass das Ehepaar, jetzt sind sie endlich im Ruhestand und es könnte aus so einer Versicherungsreklame für Vorsorgeprodukte irgendwie kommen. Nachdem die harten Kämpfe durch sind, fahren sie jetzt endlich glücklich, was sie schon 20 Jahre vorher wollte, fahren sie jetzt da endlich in die Sonne. Und dann sagt er ja, im Blick auf die Zukunft noch, ja, es wird eine Zukunft kommen, da haben sie vielleicht unsere Schuld vergessen oder unsere Verbrechen vergessen. Das ist die Zukunftshoffnung, vergessen. Und ja, also das finde ich ein bisschen zu schön, das Bild für den eigenen Spin der Geschichte. Und aber, wie du sagst, die Hoffnung ist vergessen. Das ist keine sehr große Hoffnung, die da drin steckt. Zum Beispiel auch ein bisschen paradox ist, wo man dann einen Film drüber macht oder ein Gedicht drüber schreibt, wenn man es vergessen soll. Aber ja, das nochmal. Und ich glaube, also da gibt's, da ist die Bibel handfest realistisch, indem sie sagt, wir Menschen kriegen es auch nicht hin. Also
Und
es
das
ist
steckt sogar in dem Film auch drin, ne? Also, es geht ja immer um die Seevölker, die so gefährlich sind, weil sie sich nicht an das Gesetz des Zeus halten. Du hast mir das sogar gesagt, ne? Odysseus sagt am Ende ja selber, die Seevölker sind wir.
genau, Penelope sagt es und er bestätigt es dann. Das haben
Oder
wir nachgelesen.
Penelope sagt, so rum war's.
Ja.
Genau. Das fand ich auch ein ganz starken. Im Grunde die Seevölker sind eigentlich das Symbol für die Sündhaftigkeit des Menschen, die allgegenwärtig ist. Selbst im listenreichen, edlen Odysseus, der versucht noch hier das Wohl der Menschheit irgendwo herbeizuführen und Gerechtigkeit, selbst er merkt, ich bin eigentlich auch Teil der Seevölker, ich halte mich selber nicht an das Gesetz. Und damit sind alle schuldig, inklusive Odysseus und Penelope. Und sie sehen nur noch den Weg, sich selbst aus dem Verkehr zu ziehen und wegzureisen. Aber sie nehmen natürlich ihr Seevölkersein mit, genauso wie die Sünde immer in uns drinsteckt, ne? Das ist ja theologisch eigentlich ganz spannend, oder?
Ja, total. Und da ist, finde ich, auch Nolan, da finde ich, da mag ich ihn einfach jetzt auch als Christ, dass er das so ernst nimmt. Das ist ja bei Homer, ist das ja viel positiver. Also der Odysseus ist halt trickreich und so, aber er ist der Held. Und die Geschichte ist stark, geht es um Ruhm. Nicht nur, dafür ist sie auch zu viel Varianten, aber eigentlich ist es Ruhm. Und deswegen, es gab sogar Kritiker, die genau sagten, das ist hier eine Heldenreise ohne Held, weil hier geht es um Scham. Statt Glory ist es Shame. Und dieses und das werfen eben auch manche jetzt Nolan vor, das wäre sozusagen, jetzt kommen die Christen mit ihrer bösen Sinnenlehre und ihrem negativen Menschenbild, das trägt er jetzt ein, statt dass man sich an dem Helden erfreut und der da ordentlich zuschlägt, kommen jetzt Selbstzweifel und Schuldkomplex und solche Geschichten und prägen das. Ich glaube, dass Nolan da tatsächlich einfach realistischer ist. Ich vertraue diesen geradlinigen Heldengeschichten nicht. Und es ist kein Zufall, dass es die in der Bibel eigentlich auch gar nicht gibt. Jetzt mal von Jesus, also dem Gottessohn, abgesehen, ob man sich Petrus anschaut, seinen engsten Mitarbeiter, der ihn verraten hat. David, so ein König, vergleichbar eigentlich, ne? Vergleichbar auch mit Krieg. Frauengeschichten und so weiter, die Nolan bei Odysseus nebenbei auch noch weglässt, aber und im Entscheidenden versagt er. Und ein Prophet muss ihm sagen, du bist der Mann, du bist das Seevolk. Ja, also er hat ein Verbrechen begangen, ein Prophet kommt, erzählt ihm eine analoge Geschichte und David sagt, ganz furchtbar, das geht ja gar nicht. Und dann sagt er, du bist der Mann. Das fast Wörtliche, ihr seid die Seevölker. Das finde ich stark. Ich finde es auch als Mahnung relevant. Es kann nämlich passieren, wenn man in moralischer Selbstgewissheit ganz, ganz gewiss ist, auf der Seite des Richtigen zu stehen, das Richtige zu verteidigen, kann es passieren, dass man es zerstört. Es gibt Menschen, die sind subjektiv sich ganz sicher, dass sie das christliche Abendland verteidigen, was auch immer dieses Wort meinen soll, und können zu den Zerstörern des christlichen Abendlandes werden, weil sie nicht nach den Regeln spielen, nicht nach Gesetz des Zeus, würde jetzt Nolan sagen, nicht nach Nächstenliebe, Feindesliebe, und so weiter, was also nicht nach Jesu Regeln spielen, sondern nach eigenen. Es kann dann sein, dass sie das christliche Abendland zerstören, indem sie meinen, es zu verteidigen. Also diese Ambivalenzen, das finde ich großartig, dass Nolan die da so vielleicht reingeschummelt hat gegenüber Homer, vielleicht aus auch unserer Kultur, aber ich kann unsere Kultur da nicht einfach als Rückschritt sehen gegenüber dem klassischen Helden, weil es ist einfach realistisch.
Genau. Also da finde ich auch so spannend, dieses Solzhenitsyn-Zitat, die Linie zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen Nationen oder Völkern, sondern die verläuft in unserem Herzen. Wir selbst in unserem Herzen, da steckt das drin, was den Krieg anfacht im Grunde genommen. Man muss nur in der richtigen Situation sein und schon geht's los, sozusagen. Ja? Also solange es mir gut
Genau.
geht und mich nichts stresst, kann ich vielleicht in aller Ruhe gut leben. Aber in der richtigen Situation kann jeder Mensch zum Agiteur und zum Kriegstreiber werden. Und das ist unser Grundproblem als Mensch. Und da brauchen wir Jesus Christus, er, der als einziger ohne Sünde war und uns erlöst hat von der Sünde. Ja, das ist wirklich das. Das kommt natürlich so nicht mehr in dem Film vor, aber
Genau.
es steuert alles darauf hin, weil der Film gibt keine Lösung. Es bleibt ungelöst. Und wo überhaupt findet man Lösungen für dieses Problem?
Genau, deswegen würde ich auch sagen, der Film ist nicht christianisiert, weil sozusagen die christliche Lösung fehlt. Also er geht ein paar Schritte in die eine christliche Analyse. Da ist er, würde ich sagen, tatsächlich näher jetzt am Neuen Testament und näher am Alten als Homer ist. Also diese Idee, also man kann nicht Homer und Jesus glauben. Ne? Also es ist ja nicht so. Also da ist Nolan in manchen näher dran. Aber was natürlich fehlt, es bleibt am Ende, die Lösung bleibt, okay, so ein bisschen, die beiden haben jetzt eine komfortable Reise, jedenfalls im Moment. Und im Moment ist dann Ruhe, aber das ist keine wirkliche Lösung. Und auch für die Schuld gibt es ja keine. Also Odysseus muss das irgendwie ertragen. Und insofern ist es keine Christianisierung, denn ein christlicher, also ich will nicht ernsthaft die Anforderung natürlich stellen, dass man aus der Homer einen christlichen Film macht, das wäre nicht albern. Aber es gibt eine echte Vergebung. Es gibt eine echte Vergebung für die Taten. Da ist auch nochmal ein Unterschied zwischen Therapie und Vergebung. Beides ist wichtig, das will ich überhaupt nicht gegeneinander ausspielen, aber da merkt man so, diese therapeutische Bearbeitung bei Kalypso ist es, sie kann ihn nicht freisprechen. Sie kann ihm helfen, dass er das sieht und so, und dann irgendwie geht es weiter, aber einen echten Freispruch, den kriegt man unter den Menschen so nicht hin. Da gibt's so. Und das ist eben der große Unterschied. Und da würde ich auch sagen, wenn man sagt, bei Homer ging es um Ruhm, bei Nolans Odysseus geht viel um Scham, würde ich sagen, im christlichen Glauben geht es tatsächlich auch um Ruhm, nur anders. Es ist die Herrlichkeit, die wir in Christus haben. Da wird oft im Neuen Testament drüber gesprochen. Das ist fast vergleichbar ein bisschen, wenn man im Original liest und Athene manchmal Odysseus so einen Glanz gibt. Da kommt er irgendwie aus dem Meer und ist kaputt und müde und dreckig. Und dann wird er gebadet und geölt. Und dann heißt es, sie umgibt ihn mit einem Glanz. Und die Leute sagen, wow, er ist ja fast wie ein Unsterblicher. Und im Alten Testament gibt es so ein Konzept, das nennt sich Kavod, Schwere wörtlich. Und das ist sowas wie Segen, Glanz, Bedeutung. Das wird Abraham mitgegeben oder sowas. Und da ist das Neue Testament nämlich dann doch plötzlich viel optimistischer als Homer, weil nämlich in der Vergebung, in dem Wissen, du bist Gottes Kind, in dem Wissen, du bist der Freund Christi, er kommt in dich, bekommst du als Mensch diesen Glanz. Darum geht es eigentlich. Diese Sündenseite, diese dunkle Seite, diese Schamseite, die gibt es auch, aber das ist nur die Analyse, damit du dann diesen Glanz bekommst. Und dafür brauchst du kein Held zu sein und dafür brauchst du schon gar kein Kriegsheld zu sein. Das gilt für jeden. Diese Möglichkeit steht jedem offen. Und das ist dieses Besondere, dieser einmalige Glanz und diese echte Lösung, die Homer mit seinen Voraussetzungen und auch Nolan mit seinen Voraussetzungen nicht finden kann. Er kann die richtige ethische Regel, naja, sagen wir mal, mixen aus den vorhandenen, die richtigen ethischen Konsequenzen ziehen, aber das reicht nicht,
Da
weil
passt es ja wieder
menschliche.
zum Römerbrief, ne? Der Mensch ist schon in der Lage, durch sein Gewissen Recht und Unrecht zu unterscheiden und zu richten. Aber das Problem ist, wir wissen nicht, wie wir aus unserem Dilemma rauskommen. Und dazu braucht es wieder Gottes Offenbarung und sein Eingreifen in Jesus.
Genau. Und dann gibt es diesen Glanz für jeden Menschen, der sich darauf einlässt, der das andere übersteigt. Und deswegen ist es eine Fehlinterpretation, wenn man sagt, beim Christentum geht es um Sündenknechterei und Menschen niederzudrücken oder sowas. Das ist nicht der Punkt. Das ist tatsächlich nur ein Zwischenschritt, um dann einen echten Glanz, der eigentlich dann auch wirklich ewig ist und der hält und der das andere weit übertrifft, zu verleihen und nicht einen fragwürdigen Ruhm, für den man noch ein paar Untaten ausblenden muss und den manche dann toll finden werden, andere wiederum nicht. Das ist ein echter Glanz, aber den kriegt man aus den rein säkularen Bestandteilen nicht zustande. Das ist übernatürlich, das ist Gott von oben, der uns den gibt.
Und deswegen haben wir auch diesen Podcast und versuchen immer wieder uns mit solchen Themen zu beschäftigen, um zu zeigen, ja, es gibt diese Hoffnung und es gibt diese Erneuerung. Aber eine letzte Frage habe ich noch an dich als Theologe. Haben denn, ich meine, die Odyssee ist ja schon ziemlich alt, ja, 6., 7. vorchristliches Jahrhundert. Haben denn auch die Kirchenväter schon die Odyssee gelesen? Was haben die sich denn für Gedanken dazu gemacht? Kannst du uns dazu noch was sagen?
Ja, natürlich. Also die haben ja, das war damals ein ganz großer Text, ja auch schon lange vor neutestamentlicher Zeit, also wurde er auch gelesen. Und es gibt tatsächlich einzelne Notizen dazu. Es gibt das ist jetzt nicht direkt zur Odyssee, aber insgesamt zu den heidnischen Philosophen, mehr die Platoniker gewandt, eine, finde ich, ganz originelle Sicht des Augustinus. Der sagt nämlich, also vieles von dem, was sie sagen, stimmt nicht. Ne? Also jetzt, wie gesagt, man kann das christliche Abendland nicht auf Homer aufbauen. Also vieles stimmt nicht. Manches stimmt aber doch. Und wenn es stimmt, dann formuliert Augustinus das jetzt als Christ so, das liegt nicht daran, dass sie es aus dem eigenen gefunden haben, sondern es sind sozusagen Goldstücke, die sie aus Gottes Bergwerk der Vorsehung genommen haben. Also sie haben das Richtige entdeckt, weil Gott es reingelegt hat in die Welt oder in die Umgebung, wie auch immer. Das haben sie entdeckt. Und dann sagt Augustinus, dürfen wir ruhigen Gewissens diese Goldstücke aber auch wieder nehmen und in Beschlag nehmen für die Wahrheit. Das ist das, was wir auch in dieser Podcast-Folge vielleicht versucht haben, die Goldstücke, die Nolan entdeckt hat, mal zu nehmen, vielleicht ein bisschen aufzupolieren und zu sagen, sie sind vielleicht, auch wenn Nolan das nicht wollte, vielleicht doch ein Hinweis auf die größere Wahrheit. Und es gibt auch eine ganz originelle, finde ich jedenfalls, eine direkte Analogie. Hippolyt von Rom, wahrscheinlich so um die 200. Die Frage ist, darf man als Christ überhaupt Lehren von anderen sich anschauen und heidnische Lehren mit den Unwahrheiten da drin und so, geht das überhaupt gefahrlos? Und Hippolyt sagt dann ja, Aber es ist eben wie bei Odysseus, man muss sich an den, als er bei den Sirenen da rumfährt, die könnten ihn verführen und zum Falschen führen. Also lässt er sich an den Mast binden. Also seine Mannschaft kriegt Wachs in die Ohren, damit die es nicht hören. Das ist sozusagen die auch eine Lösung, aber die hat natürlich ein Problem, die Lösung, weil dann kommt man auch nicht weiter. Vielleicht ist ja auch Wahrheit drin, die kann man dann nicht finden, wenn man sich nur die Ohren zustopft. Also sagt er, wir sollen uns wie Odysseus an den Mast so an das Kreuz Christi binden. Und das ist sozusagen der sichere Ort. Von dem Ort aus kann man sich alles anhören, was so unterwegs ist, und dann unterscheiden, was wahr ist und nicht und was gut ist und was nicht. Das finde ich eine ganz schöne Metapher. Die nehme ich auch nochmal mit aus dem Film und aus den Bildern. Das Kreuz Christi, die letzte Offenbarung Gottes, wo wir wirklich erfahren, wer er ist, wo er das Opfer gibt, nicht wir ihn irgendwie ernähren müssen oder sowas. Das ist der Orientierungspunkt. Wenn ich mich da festbinde, dann kann ich auch gefahrlos mir andere Sachen anschauen und, na, ich sage jetzt mal, fröhlich durch die Welt segeln. Das passt jetzt zugehend zu der Szene nicht. Die ist nicht so wirklich fröhlich dabei. Und ich weiß, aber ja, da gehe ich noch mal ein bisschen drüber hinaus.
Aber ohne Angst zumindest, dass irgendwelche anderen Gedanken mich verwirren würden. Nee, ich darf alles aufnehmen, ne? Also ich darf alles, jeden Gedanken darf ich mal zulassen und dann aber immer wieder gucken, und was würde Jesus jetzt dazu denken oder dazu sagen, ja. Ja, das war ein schönes Schlusswort, Volker. Vielen Dank, es war ein ganz spannendes Gespräch. Manche Themen, die wir heute angerissen haben, die sind auch in anderen Podcast-Folgen schon behandelt. Zum Beispiel diese Frage nach, kann man Moral eigentlich auch ohne Gott begründen? Also gut sein auch ohne Gott. Dazu hat Matthias Clausen zum Beispiel eine Podcast-Folge gemacht. Herzliche Einladung, die mal anzuhören. Und auch verschiedene andere Themen, die wir aufgegriffen haben. Dir, Volker, vielen Dank. Und dann schauen wir mal, wann wir wieder mal ins Kino gehen. Und
Genau.
was uns da als nächstes über den Weg läuft, welche Goldstücke. Und wir hoffen, dass für jeden ein bisschen was dabei war. Gerne Feedbacks schicken. Und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung, denn wir leben von Spenden im Institut für Glaubenswissenschaft. Vielen Dank und alles Gute. Auch dir,
Ich sage
Volker.
auch danke, es war mir ein Vergnügen. Bis bald.
Bis bald.